22,000 people. It's now in season 2. Presented by Badabank. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 22 Börse People. Und diese Season 2 der Werdegang und Personality Folgen ist presented by Badabank. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein siebter Gast in Season 2 ist Peter Heinrich, der Erfinder des Börsenradios im deutschsprachigen Raum, Vorstand bei der Börsenradio Network AG und seit Mitte der 2010er Jahre persönlicher Sparringpartner in vielen spannenden Dingen. Servus Peter, bei mir im Studio.
Grüß dich, servus.
Und jetzt muss ich gleich mal hauen, irgendwie, du hast da herum, wir nehmen das zum dritten Mal auf, da drehst mich leise, da drehst an meinem Setup herum, ja, nur weil du der Radioprofi bist.
Na, eigentlich wollte ich ja kurz räuspern, weil ich ja noch ein bisschen, ich hatte Corona vor 8 Wochen und muss immer wieder mal husten, also es kann durchaus sein, dass ich nachher mal huste. Und jetzt wollte ich mich leiser machen, stell fest, ich bin auf Kopfhörer 2, aber mein Mischpult ist 1.
Also und hast mich abgedreht.
Ja, genau. Ja,
und ich muss lachen und ja, wirklich, ist ja unglaublich. Und das der Radioprofi, der kommt rein, dreht da bei meinem heiligen Mischpult rum, das hat sich sonst noch keiner getraut, dafür hatte ich mal einen Gast in Season 1 mit Corona, hat gefragt, stört es dich, wenn ich komme? Habe ich gesagt, ja, schon. Also positiv habe ich dann nicht gemacht. Nein, also, ist nicht gekommen. Haben wir dann verschoben.
Ja, Entschuldigung, dass ich auch mein Kopfhörerkabel und mein Mikrofonkabel hier verändert habe.
Ja, das ist immer der Quirks mit den Profis halt einfach. Ja. Aber wir kriegen das jetzt hin. Lieber Peter, du bist mein Vorbild, mein Idol, mein Grund, warum ich selber Podcasts mache. Ja, ich bin ein Riesenfan deiner Produktion seit ewig. Wir reden in diesem Werdegang-Podcast über Werdegänge und jetzt fangen wir mal an, wie du angefangen hast und ich weiß ja, da war irgendwas bei der Cebit, wo du als IT-Journalist herumgesessen bist und da waren noch Börsejournalisten und irgendwie hat es dann gerattert in deinem Kopf. Und
Das ist schon ewig her. Also,
aber du hast das erzählt.
1999 war die offizielle Gründung von Börsenradio, aber vorher war ich ja schon im ganz normalen lokalen Radio. Ich selber komme ja aus Deutschland, aus Bayreuth. Und rein zufälligerweise waren wir so früh dran, dass wir in Deutschland, wir hatten ja nur öffentlich-rechtliches und 84 kam dann so die Idee auf, machen wir auch Privatradio und ich war dann zufälligerweise im vierten privaten Sender aktiv, den es in Deutschland gab. Also noch 2,5 Jahre vor Antenne Bayern und sowas, also bevor die Großen kamen. Und da war ich schon immer für Computer zuständig und auch für die Computerbeiträge. Hatte immer so Computer Chips hieß es damals, so eine Sendung gemacht. Und dann waren wir natürlich auf den Messen unterwegs, das ist ganz klar. Und ich war dann auch richtiger Computerprofi und die Themen waren, also das waren noch Zeiten, als der Monitor bernsteinfarben war oder grün war, es noch kaum Mäuse gab und Themen waren wirklich, wie funktioniert ISDN oder was ist ein Modem. Also diese Zeit war es, also für die, die vielleicht jetzt so 50 und älter sind, die können sich an sowas noch erinnern. Die anderen sagen, hä, Modem, was soll das sein? Okay. Und es war mal wieder Cebit-Time und Beginn des neuen Marktes auch und es war bei einer Pressekonferenz von Mobilcom, hieß er damals der Spitzname Mogelcom, ich weiß nicht, ob sich der ein oder andere...
Ja, es war der zweite Wert, der an den neuen Markt gegangen ist, einer alten Einführung.
Ja, genau. Na gut, ich als Computerjournalist setze mich da rein, die Pressekonferenz und man kennt ja so die anderen Journalisten auch, es war ganz lustig, die Computerjournalisten saßen links und drüben saßen andere Journalisten rechts, in der Mitte war so ein Gang und... dann haben wir gedacht, was wollen die denn da? Dann, ach ja, das sind irgendwas mit Wirtschaft. Und das war dann so meine Erkenntnis, was wollen die denn da? Die haben ja gar keine Ahnung davon. Aber das war eigentlich der Aha-Effekt. Es gibt ja noch mehr als Computer, es gibt Börse, der neue Markt. Und das war meine Gründungsidee eigentlich vom Börsenradio. Und dann habe ich 2 Jahre später Börsenradio so inoffiziell gegründet. So mal, was macht man damit? Und meine Idee war eigentlich, das Börsen-Internetradio zu machen. Aber technisch gesehen, MP3-Dateien wurden erst 9 Jahre später erfunden. Die einzige Stream-Datei, die war eine Wave-Datei, also die war riesengroß und man hatte alles noch Modem. Also meine Idee oder meine Vision vom Börsenradio, rein technisch gesehen übers Internet, war überhaupt noch nicht machbar. Und wir haben halt dann trotzdem mit Börse begonnen und diese Beiträge dann an Radiostationen geliefert.
Macht Sinn, ne?
Ja, das habe ich ja mit Computerchips auch gemacht, mit meiner Computerecke, was ist das war. Ich habe dann 60 Stationen in Deutschland beliefert mit diesen Beiträgen. Aber das war das so die Gründungsidee. Und 1999 war die offizielle Gründung und dann haben wir wirklich auch angefangen zu streamen und eine der ersten Kunden 1999 war die Consorsbank, damals noch mit dem schwarzen Logo. Und für die, die sich noch erinnern können, das Streaming-Format war damals Reel. Da gab es noch diesen Reel-Player, ja, so eine Datei, ja, 2 Minuten, war um die 10 MB groß, also für ISDN, es war schon alles grenzwertig. Aber es ging dann immer besser, also letztendlich so richtig... richtig los ging's mit Streaming-on-Demand-Formate, ja, so um das Jahr 99, 2000. Da war das Internet schnell genug. Da gab's dann auch ISDN, und zweifach ISDN, und da konnten wir dann wirklich Börsen-Internet-Radio machen. Das war so der Beginn, ja.
Spannend. Ich kann mich erinnern, dass du mir mal erzählt hast, ich glaube, da haben wir beide gesprochen in Stuttgart auf der Invest, ja, im Rahmen deines Standes, den du dort aufgebaut hast. Und da hast mir auch erzählt, dass der erste Golfkrieg, dieses traurige Ereignis mit den grünen Raketen, die in der Nacht auch geflogen sind, mit den Scuds und den Patreons und so weiter.
Ja.
Da war irgendwas mit dem Internet, dass das nicht so funktioniert hat und dass das auch irgendwie dein Durchbruch war mit den Börseradio-Informationen. Habe ich das richtig in oder verwechsel ich da jetzt was?
Nee, das war ein sehr emotionelles Ding. Ja. Ich war ja damals im Lokalradio in Bayreuth.
Genau.
Der Sender heißt Mainwelle, weil dort der Fluss Main durchfließt. Und ja, Beginn des Golfkrieges.
Ja, genau.
Also wir haben uns mittlerweile daran gewöhnt. Golfkrieg 1, Golfkrieg 2, jetzt hier, aktueller Krieg kennen wir ja. Aber wir hatten damals auch ein Zulieferprogramm über Satellit.
Das war's, genau. Und der ging dann nicht,
glaube ich. Der ging nicht.
Das war die Geschichte, genau. Da wollte ich hin, sorry, wir haben es nicht vorbesprochen, du bist reinmarschiert und wir haben angefangen.
Ja, ja, genau. Ja. Und ich war unterwegs abends auf einer Faschingsveranstaltung und mit einer Freundin damals und ja, das Erste, was man macht, man kontrolliert halt einfach das Radio, es lief nicht und ich bin dann nachts um Mitternacht quasi rein. Haben gedacht, scheiß Satellit wieder ausgefallen, ich muss jetzt wieder Band einlegen oder ich muss dringend mal Platten auflegen, weil CDs waren ja damals auch noch erst neu. Also und dann war der Golfkrieg dran. Also wir hatten quasi nur ein bisschen Teletext-Informationen. Und der Grund, warum das Satellit nicht ging, war einfach, weil die Amerikaner den Satelliten abgeschaltet hatten. Mhm. Und das war eigentlich schon was total Spannendes, weil der Krieg ging los in dieser Stunde und ich habe dann versucht, eben Informationen zu senden und sie hinzukriegen. Also das war was ein Highlight quasi, ja.
Und das hat uns natürlich und dann waren wir natürlich im Boom der Nullerjahre, als du das Unternehmen gegründet hast. Der neue Markt war Geschichte und all seine schnellen Geschäftsmodelle. Dann ist in Wahrheit in Österreich der ATX wieder gekommen, 1000 auf 5000 Punkte in 5 Jahren, da komme ich dann noch dazu. Und in Deutschland hatte auch der DAX eine verdammt gute Zeit und ich denke, es war doch auch eine gute Zeit, Börsenradio hochzuziehen. Wie waren deine ersten Jahre, wie hat sich dein Team aufgebaut und wie hat sich das in den Startjahren entwickelt, auch technisch?
Na, so leicht war es gar nicht. Also, oder sagen wir so, ich habe Börsenradio nie als Geschäftsmodell gesehen. Die Kunden kamen irgendwie von alleine. Also mein größtes Ziel des Tages war eigentlich ein gutes Interview zu führen. Mhm. Also ich war wirklich glücklich, im Sendestudio zu sein, ja, in meinen kleinen 4 Wänden, ne, so ähnlich wie hier, und mein Mischpult abzuhaben, gut vorbereitet zu sein und sagen, so, das war jetzt ein gutes Interview. Der Vorstand, dem glaube ich nicht, dem habe ich was rausgezogen, eine Information. Das war eigentlich das höchste Ziel und es ist heute noch. Und unser Ziel ist es jetzt nicht, irgendwelche großen Geschäfte zu machen, sondern irgendwie kommen die Kunden rein, zufälligerweise von alleine.
Ja. Und der Rest funktioniert dann eh auch von selbst. Wann ist es denn eigentlich losgegangen? Weil bei mir war ganz klar, ich habe das nie am Computer gehört, weil das war ich damals nicht so weit dazu. Ich bin übers Laufen und über die Podcasts, als das dann digital verfügbar war, über mobile Geräte. Weißt du ungefähr, wann das losgegangen ist?
Ja, der Begriff Podcast ist eine Erfindung von Apple.
Ja.
Und das wissen die meisten gar nicht. Also der Podcast kommt aus dieser Kombination vom iPod, also diese 1000 in your pocket von Steve Jobs.
Da habe ich mir immer wieder Audiodateien draufgeladen und war dann ultra gescheit nach dem Laufen.
Genau, ja. Und dann kam diese Kombi dazu, Broadcast, und darum ist der Podcast draus entstanden. Okay. Das ist eigentlich die Erfindung des Podcastes und darum gibt es das auch noch gar nicht so lange letztendlich. Aber was wir tun… eine MP3-Datei ist ein Podcast letztendlich. Also momentan unterscheidet keine mehr, ob das jetzt auf der Webseite ist, ob das jetzt in welchem Format es abgespielt wird, ob das jetzt bei LinkedIn ist. Letztendlich kannst du immer vom Podcast sprechen.
Ja. Ja, dann ich spring gleich mal in die Gegenwart und nenne ein paar Zahlen. Ja, ich bin ja total stolz, dass ich 337, du hast jetzt den 338. Podcast, den ich produziert habe.
Ja, ja.
Wie viel hast du? Also wie viele Beiträge hast du gemacht? Ich habe 338.
Ach, du meinst jetzt?
Seit Start.
Ja. Seit Start, seit 99.
Ja.
Ach, du meine Güte, da muss ich direkt nachschauen. Also wir haben nämlich auf der Webseite alle Interviews noch verfügbar.
Okay.
Seit 1999. Also wer noch einen Real Player hat, der kann sogar an die ganz alten noch hören. Und jedes, ich mache mal hier mein Handy auf, jeder Beitrag hat eine Nummer. Und ja, wir haben jetzt 40.959 Interviews online verfügbar.
Wahnsinn, 40.000. Ich habe 337, er hat 40.000 natürlich mit einem größeren Team, natürlich
ja,
mit
ja,
viel mehr Jahre.
Ich meine,
und ja, jetzt rechne mal, ich mal 15 Minuten im Schnitt, sagen wir mal. Ne?
Ja, also früher waren sie so um die 10 Minuten, jetzt sind sie 15 bis 20 Minuten lang. Aber durchschnittlich 15, rechne mal 15. Ja, ja.
Das heißt, warte mal, ich rechne da.
Du bist der alte Statistiker.
Circa, ja, ich muss das wissen. 600.000 Stunden.
Ja. 600.000
mal 15. 40.000 mal 15.
Ja. Ja, 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 ja.
600.000 Stunden Podcast hast du produziert. Wir sprechen da von 2.500 Tagen oder fast 7 Jahre nur Podcast hören kann man, um deinen Backkatalog in der Musikbranche. Das schafft man ja gar nicht.
7 Jahre.
7 Jahre, ja. 7 Jahre. Also ich glaube, ich habe da sicher ein Jahr meines Lebens. Ich höre immer mit Tempo 2,0, so kann man ja schummeln.
Ja,
in dem
ja, okay. Okay. Ja. Das heißt, du kannst
ich habe da geschummelt, ich habe sicher ein Jahr meines Lebens mit dem Hören deiner Produktion verbracht und Wahnsinn.
Ich hoffe, ja. Es war ein schönes Jahr.
Aber wir sind ja auch noch im gleichen Jahr geboren, jetzt gebe ich noch was ein, weil bei mir ist so, dass ich als 1968er Jahrgang, jetzt mache ich mich jünger, im März geboren, heuer genau am 24.12. 20.000 Tage jung bin.
Ja, okay.
Ich glaube, du bist ein bisschen…
Also ich bin am… Auch 68 geboren,
ja, aber früher.
Am 24. Jänner, ja.
Warte mal, genau. Ich gebe das mal ein. Du bist am 27.10.2022, also kurz vorm Weltspartag, ja, bist du 20.000 Tage jung.
Wie kommst du jetzt auf den Weltspartag?
Was? Ja, weil der ist am 31.10. oder vorher immer gewesen.
Ja,
und jetzt du sagst ja momentan, wenn du interviewst, du hast ja Kollegen auch, den Andi Groß, den Sebastian Leben, ganz geschätzte Interview auch. Und aber du bist der immer sagt, die Sparbriefe kommen jetzt wieder nach Deutschland. Deswegen habe ich auch bei dir an einen Weltspartag gedacht, weil es ja wieder ein bisschen Zinsen gibt.
Ja. Ja, ich bin erstaunt. Ich krieg von allen Banken mittlerweile Briefe, Werbebriefe. Der Sparbrief ist da. Also den ersten Brief habe ich von der Volks- und Raiffeisenbank gekriegt. Die sind in Deutschland blau gebrandet. Hat nichts mit der österreichischen Raiffeisen zu tun. Und die waren die ersten.
Bei uns ist ein blauer Brief irgendwie die Kündigung oder ein RSA-Schreiben von einem, ein ganz wichtiges Schreiben von einer offiziellen staatlichen Stelle, die meistens keinen freundlichen Hintergrund hat.
Ah, okay.
Ja, der blaue Brief und so weiter.
Na, aber selbst die ING DiBa hat mir ein Newsletter geschrieben, jetzt wieder.
Ist doch schön, oder?
Ja, ja.
Ist doch lieb.
Und, also, die erste Bank hat angefangen mit 0,9 Zinsen ein Jahr und dann jetzt mittlerweile der höchstbietende war jetzt 1,3. Also.
Ja. Ja, du bist ein gefragter Kunde, der sicher mehr bekommt als der Average Guy.
Das glaube ich nicht.
Aber lass mich nochmal kurz dabei bleiben. Du warst IT-Journalist, bist jetzt Radiojournalist im Börsenbereich, Gründer der Börsenradio Network AG. Hast du eigentlich jemals überlegt, was anderes zu machen in den letzten Jahren? Oder ist das auch dein Hobby, das zum Beruf geworden ist? Zu größten Teil zumindest.
Nein, ich wollte immer Radio machen.
Ja.
Also es war mir eigentlich schon als 12-Jähriger klar oder sogar als… Also ich weiß noch, als kleines Kind, also wirklich klein, wir hatten ja, also…
Wie klein, so eins?
Naja, so mit Meter 5, 6 Jahren.
Okay, gut.
Und so viele Medien hatten wir nicht. Jetzt haben wir die Kinder tausende Medien. Das muss man sich mal vorstellen, wir hatten eigentlich nur ein Fernsehprogramm mit 1, 2 und 3.
Wir hatten nur 2.
Aha, und das Fernsehprogramm war ja auch, fing um 16 Uhr an. Für Kinder war es dann bis 17.30 Uhr Schluss. Dann hatten wir halt, selbst Kassetten gab es damals noch nicht, als ganz kleine Kinder. Wir hatten halt ein Radio, haben viel Radio gehört. Und ich weiß noch, ich bin dann als kleiner Schulbub, dritte Klasse, muss man eh früher aufstehen. Ich bin aber ganz bewusst früher aufgestanden. Und zwar vor 6 Uhr. Ich komme aus Bayern, also habe ich den Bayerischen Rundfunk immer gehört. Und fand ich es immer total spannend, kurz vor den 6 Uhr Nachrichten, so um 5.55 Uhr, fing es dann an mit, wir vom Bayerischen Rundfunk machen… das und das und das sind unsere Journalisten und verantwortlich für Redaktion ist das, verantwortlich für Korrespondent ist der und wir haben Reuters, wir haben Société Générale, also diese ganze, dieses Impressum sozusagen, das fand ich immer total spannend. Das war für mich so, das will ich auch mal machen. Es war für mich so, da ist ja mehr dahinter, als nur irgendjemand spricht irgendwas. Das hat mich dann begeistert und dann früher gab es ja noch viel mehr auf Mittelwelle, habe immer so gedreht, auch die Ostsender genau, mal angehört. Genau das. Das war so für uns Kinder die große Welt. Und in der Schule hat man natürlich gelernt, das war für mich auch ein wichtiges Signal, die Zukunft braucht Informationen. So, Zukunft braucht Informationen, ich will Radio machen. Und das hat ganz gut zusammengepasst. Und ich weiß noch, ich hätte eigentlich zur Bundeswehr gehen sollen.
Nachrichtentechnik oder so, ne?
Ja, ich musste dann später wieder zur Bundeswehr. Aber letztendlich, ich war Kurzversion hobbymäßig bei der Wasserwacht. Das ist in Deutschland so, die halt an den Seen aufpassen. Habe eine Rettungstaucherausbildung gemacht. Bin aber blöderweise, also wir hatten so eine Übung, mit ein Loch ins Eis reinsägen, unter Wasser tauchen und Rettungsübung, eine, der ins Wasser eingebrochen ist, rausholen. Ne? Du musst dann mit Taucher runter, raus, mit Seil. Ich habe mir so eine blöde Nierenbeckenentzündung geholt. Das hat wirklich, es hat wehgetan, hat lang gedauert. Dann wollte mich die Bundeswehr nicht mehr. Und ich wollte eigentlich bei der Bundeswehr studieren und länger und sowas. Ja, und dann waren meine Eltern eigentlich entsetzt, so nach der Mutter, oder was ist entsetzt, aber naja, der arme Bub, was magst du denn jetzt, ne? Mach doch eine Lehre, ne? Was man so, die Eltern, die besorgten, mach doch was Vernünftiges. Und rein zufälligerweise war dann im so eine Zeitung, so eine ganz kleine Anzeige, mach ein Privatradio, was ganz Neues. Und öffentlich recht, Radio, meine Chance, da gehe ich hin. Da war ich wirklich der Jüngste damals, mit 18 Jahren. Und das hieß dann so, wir werden irgendwann mal Radio machen und keiner weiß, wie es geht. Und da kamen die ersten Berater, die waren alle aus Amerika, die haben uns dann erklärt, wie Radio funktioniert, so Three Element Break und hier musst du das machen und das musst du sagen. Und hier, also diese komplette Schulung. Und meine Eltern waren eigentlich ziemlich entsetzt und lern doch was gescheit. Und geh doch nicht ins Radio, fantasiemäßig brotloser Beruf. Aber letztendlich nach 2-3 Jahren waren sie doch stolz, wenn sie mich dann im Radio gehört haben, lokal. Ja, und das war so einer meiner Punkte. Also mir war klar, ich mache Radio. Immer was Neues. Man lernt ja auch ganz viel. Also
Börsenradio, ich erwähne das immer. Wir sind dabei bei den großen Megatrends der Welt, ganz von Beginn an, ob das jetzt Wasserstoff, Nachhaltigkeit, egal was ist. Ja. Wir lernen mit eigentlich und das ist das Geile an unserem Beruf, finde ich auch.
Ja, absolut. Wir haben ein unheimlich breites Wissen.
Ja, wir sind super, oder? Eigentlich sowieso.
Ja, jetzt nicht zu viel loben, aber macht unheimlich Spaß.
Ironisch überhöht.
Herr unheimlich Trastik, Spaß, relativ viel damit zu denken. Aber jetzt habe ich eigentlich viel zu viel
gequetscht. Das ist auch meine Soap-Opera irgendwie, die ich immer bringe, was mich an dem Geschäft so fasziniert, ja, dass du die Kernstories, die Welt weiterbringen oder auch stören gerade, mit vielen Experten-Inputs einfach immer wieder dein eigenes Wissen auch anreichern kannst und immer wieder neue Fragen ergeben sich aus vorigen Interviews mit anderen Leuten. Ja, das kriege ich ja bei dir und deinen Leuten auch mit.
Man lernt unheimlich viel und
es macht Spaß.
Ich stelle auch gerne oftmals die gleiche Frage, genau die gleiche, mehreren Vorständen oder mehreren Analysten und will dann rauskitzeln, welche Meinung hat er wirklich dazu. Und es ist ja auch unheimlich wichtig, rauszutüfteln, ist jetzt wirklich die Stimmung nur schlecht oder ist der Markt schlecht oder ist der innere Wert DAX jetzt nachgerechnet gestern oder so bei 8.900, wie realistisch ist es, dass der DAX wieder fällt auf 8.900, jetzt nachkaufen oder vielleicht noch warten. Also das sind unheimlich spannende Geschichten. Oder auch jetzt, ich war letzte Woche total überrascht, zum Beispiel, als ich Interview mit Winkler geführt habe, UBM.
Oder UBM, ja.
Ich habe eigentlich erwartet, dass die Zahlen besser ausschauen. Ne? Ja. Q2 und dann erklärt er mir aber auch, ich verstehe das auch, dass zum Beispiel, wo er dann erklärt hat, Büroimmobilien in München, der Markt ist tot. Der Markt ist wirklich tot. Das war jetzt kurz mein Handy.
Ja, das war der Winkler, glaube ich jetzt.
Ja, war der Winkler. Erzählt es nicht. Doch, es ist ja öffentlich nachzuhören. Und er sagt ja, in München 90% in Q2 90% des Immobilienmarktes in München für Gewerbeimmobilien ist eingebrochen.
Ja.
Ey, was ist das für eine geile Meldung? Dann muss man nachhaken und sagen, was bedeutet das eigentlich? Genau. Ist es jetzt wieder ein Verkäufermarkt oder Käufermarkt geworden? Und dann sagt er, naja, das ist irgendwie, keiner bewegt sich so nach dem Motto, es ist wie so Tee trinken und abwarten, mal schauen, wie es weitergeht. Richtig, und das sind die spannenden Stories, weil man dann weiß, okay, ist das eine Chance, die Aktie nachzukaufen? Ist es jetzt, wenn die Aktie fällt, vielleicht was Spannendes?
Bist du eigentlich auch ein aktiver Investor? Sorry, dass ich ins Wort gefallen bin, oder machst du das eher nicht?
Wir machen das.
Du privat, meine ich jetzt.
Ich privat, nein, ich mache es nicht. Ich habe meine Fonds, und zwar kann man es auch erklären.
Ja.
Wir sind ja relativ nah am Insidergesetz. Ich weiß nicht, wie es in Österreich geregelt ist.
Ja, das stimmt schon. Du bist näher am Tagesgeschäft als ich. Ich tue nur fabulieren, was ich da so sehe in den Dings.
Ja, ja.
Und du machst die tagesaktuellen Interviews. Die mache ich ja nicht. Ich mache ja nur solche Sachen wie mit dir jetzt.
Ja. Und es gibt in Deutschland theoretisch ein Gesetz, dass du als Journalist 3 Wochen vorher und 3 Wochen nachher, bevor du jemand interviewst als Vorstand, eigentlich die Aktie nicht handeln darfst.
Okay. Ist dann nur stringent. Also, dann über Fonds oder ETFs zu gehen. Was mir noch wichtig ist bei den Interviews, und da möchte ich euch danken, deinen Interviewern und dir, es wird wieder lobhudelig, aber die Sprachmelodie des Interviewten, ob der sich wohlfühlt mit dem, was er sagt, ob er wirklich optimistisch ist oder ob das nur aufgesetzt ist für ein Interview, das viele Leute hören. Also das ist für mich wichtig, wie klingt der, ist der authentisch oder nicht, das hört man schon raus. Liest die oder der Interviewte das irgendwo ab oder ist das wirklich live? Ja, das ist schon live aus dem Bauch raus, und da schreibe ich dann in meinem Podcast immer, dass ich aufgrund der Wahrnehmung, wie der Interviewte gesprochen hat, bullischer bin oder nicht. Also da bin ich irgendwie ein aktiver Zuhörer und höre in die Sprachmelodie einfach rein. Und ob das authentisch klingt oder nicht, ich glaube, ich habe da ein bisschen ein Bauchgefühl dafür entwickelt über die Jahre.
Es ist auch unheimlich wichtig, selbst wenn er sagt, ich gebe dir jetzt keine Prognose, ich darf sie dir nicht geben, selbst wie er es formuliert, ist es so. Und man muss ja den Hörern auch sagen, wir schneiden relativ viele Äs raus.
Ja, hier wird nichts geschnitten, außer wenn du mich ganz abdrehst wie am Anfang, da müssen wir nachher noch drüber reden bei der Pizza dann. Ja,
ja, okay. Aber ich zahle die Pizza, ich das trinken. Oder so. Genau. Also, es gibt ja verschiedene Arten von Ace.
Ist teuer bei mir. Und wenn du das Trinken zahlst.
Also, okay.
Da ist das Pizza das Bessere. Aber okay, da reden wir auch, da reden wir nachher drüber, ja. Genau. Dein Lachen sollte ich mal samplen, bitte. Dieses.
Ich sehe deine vielen Weinflaschen, die sind alle noch voll. Das ist unglaublich. Ja, also, um mit dem Ace nochmal zu erklären. Ja. Es gibt 6 Arten von Ace. Die erkläre ich jetzt nicht alle. Aber es gibt ein Ä, das ist langweilig. Also es gibt Menschen, die haben einfach nach jedem Satz und vorm Satz einfach ein Ä drin. Und wenn wir das nicht rausschneiden würden, dann wird irgendwann der Relation Manager kommen und sagen, ey, das kannst du doch nicht senden. Dann würden wir das nächste Mal kein Interview mehr kriegen wahrscheinlich, weil der Vorstand dann nicht mehr sendefähig ist. Wir trainieren übrigens auch Vorstände.
Okay, spannend.
Aber diese Äs schneiden wir raus. Dann gibt es aber Äs, die wir nie rausschneiden würden, die wir immer drin lassen müssen. Das ist genau das, was du gesagt hast. Wenn ich eine Frage stelle und er zögert, ich kann ja die Pause theoretisch rausschneiden. Die lassen wir aber drin.
Macht schon Sinn.
Entweder stellen wir eine clevere Frage, wo er dann wirklich nachdenken muss und dann noch ein Äh sagt.
Oder eine dumme Frage, wo er keine Antwort hat. Ne?
Ja. Genau. Oder er ist sich nicht sicher bei seiner Prognose, bei seiner Antwort. Dann lass man das Ä auch drin, und dann ist das Ä viel wertvoller als fast der ganze Satz, der hinten dran ist, weil dann hört nämlich der Hörer, genau, der Investor raus, na, dem traue ich nicht zu, der ist selber unsicher.
Du sagst es, ja.
Und das muss man, dieses Ä ist fast heilig, das muss man drin lassen, also das ist ganz wichtig. Also diese 2 Arten von Äs habe ich jetzt mal erklärt, es gibt 6 verschiedene, und die bleiben auf jeden Fall drin.
Wir haben jetzt die Megatrend schon angesprochen, Nachhaltigkeit. Wir haben einen österreichischen Nachhaltigkeitspodcast gemeinsam. Ihr macht jetzt auch einen deutschen Nachhaltigkeitspodcast, freut mich übrigens sehr. Wir haben Megatrends auch wie Wasserstoff oder was auch immer, Cloud Computing, alles mögliche, IoT. Das seid ihr dabei. Ich kann mitlernen als Hörer. Und dann sprechen wir jetzt noch über Österreich. Ja? Wir haben uns Mitte der 10er Jahre besser kennengelernt. Wir kannten uns schon früher so lose. Mitte der 10er Jahre habe ich mit dir ein Projekt gestartet, und du warst sofort bereit, dass ich heute noch dankbar, da meine CD, eine Doppel-CD, eine Compact-Disc produziert zu 25 Jahre ATX, wo ich dich gebeten habe, die Vorstände zu interviewen und ihre Learnings, Memories. Wir hatten damals irgendwie in fast jedem Interview drinnen auch wieder so einen typischen Running Gag, so wie jetzt einen Sparbrief, nämlich, dass der ATX immer wieder bei 3000 Punkten steht.
Das war die Lieblingsfrage.
Im Vorjahr ist er übrigens bei 4000 gestanden, jetzt steht er wieder bei 2800, also wir sind nicht weggekommen von den.
Also der echte ATX oder der
TR? Der echte ATX, der TR ist beim Doppelten.
Ja,
den will er, der, Der ist natürlich gestiegen, weil Österreich ein braves Dividendenland ist. Mhm. Das muss man schon sagen. Und ich möchte das den Hörerinnen und Hörern nochmal at a glance irgendwie bringen, was die da machen im Börsenradio. Quartalsmäßig haben wir fast den gesamten ATX Prime im Interview mit Vorstandsniveau oder Investor Relations. Und das ist etwas, was, glaube ich, in ganz Europa nicht gibt. Es gibt es in Deutschland definitiv nicht in dieser DAX-Qualität, in dieser hohen DAX-Qualität, wie es wir in der ATX-Qualität haben. Und ich weiß von den Vorständen, mit denen ich Kontakt habe, dass denen das taugt. Also ich möchte da als Hörer, als täglicher Hörer dieses Feedback auch geben, dass das eine ganz wichtige Information ist, die in den Markt reinkommt. Und danke ans Börsenradio bei dieser Gelegenheit. Ja, wo geht's mit euch hin mit dem Unternehmen? Was sind die Trends? Was wird nachgefragt? Worüber wollen die Leute außerhalb der Zahlen, die auch ein bisschen Pflicht sind? Manche freuen sich, wenn es tolle Zahlen haben, dass sie darüber reden dürfen. Andere müssen darüber reden, auch wenn es keine Guidance geben können. Ausblick schwierig. Was sind die Trends? Worüber reden die Leute mit euch am liebsten? Was wollen sie gern loswerden, deiner Meinung nach?
Leider oft immer das Gleiche. Also, wenn wir Analysten haben, dann haben sie immer: Wir müssen über Inflation reden. Wir müssen über Inflation reden. Das haben wir schon die ganze Woche 10-mal gemacht. Ja. Wir sind natürlich auch gefangen in diesem Hamsterrad, Zahlen, schon wieder Zahlen. Und wenn die Amerikaner und die deutschen Zahlen durch sind, dann kommen die Österreicher noch ein bisschen, dann fängt es eigentlich fast schon wieder an. Es gibt so ein bisschen Quiet Period. Und dann sind wir aber recht froh, wenn wir dann auch viele Veranstaltungen auch fahren, die Leute wieder persönlich kennenlernen und die Vorstände mal wieder sehen und auch da neue Stories finden. Und wir sind jetzt im Herbst auf 2 Krypto-Veranstaltungen, auch wenn der Bitcoin extrem gefallen ist, aber diese Krypto-Technologie, die ist ja da. Also wir werden auf jeden Fall mit mehr Krypto ins Programm reinnehmen. Es gibt ganz Reihe von vielen Podcasts, die wir auch für Kunden produzieren, die aber auch sehr, sehr spannend sind. Also wir haben zum Beispiel einen Zertifikate-Podcast für, darf ich Namen nennen?
Ja, natürlich.
Zum Beispiel für von Tobel, für die DZ-Bank machen wir einen Podcast. Also wir machen 13 verschiedene Arten von Podcasts.
Und wenn man dann mit dir machen will, dann meldet man sich unter welcher Mailadresse bei dir?
Also im Prinzip
Peter.Heinrich, oder?
@radio.at. Oder einfach vertrieb@
nicht AT, sondern
brn-ag.de. Also BRN steht für Börsenradio Network.
Stimmt, ich sage immer
unsere.de. Und was sind die neuesten Trends? Also wir haben zum Beispiel einen Podcast mit einem Vermögensverwalter. Mhm. Der geht einen Schritt weiter. Der hat nicht nur, der nennt es Fit fürs Vermögen oder Fit für Anlage und Fit fürs Leben letztendlich. Und da sind auch Themen dabei, die durchaus spannend sind, die über den Bereich hinausgehen. Wir haben jetzt vor kurzem ein Interview gemacht mit Antonia Rados Podcast.
Ich weiß nicht, natürlich gut in Österreich, klar.
Also diese Kriegsjournalistin, die auch in Bagdad waren, als der Irakkrieg war und so.
Die wesentlichsten Auslandskorrespondentinnen, die
wir genau. Und ein Erkenntnis aus diesem Podcast war, sie sagte, also sie hat viel berichtet, erklärt, wie Krieg funktioniert, erklärt, wie Kriegsjournalismus erklärt und letztendlich hat sie gesagt, jeder Krieg endet mal. Erkenntnis 1. Und die meisten Kriege verlaufen im Sande. Und wichtig ist es zu verhandeln. Verhandeln und verhandeln. Und das hat sie uns so eingebläut und klingt auch klar. Niemand will jetzt momentan verhandeln, aber jeder Krieg endet mit Verhandeln. Mhm. Und solange es keine extreme Kapitulation irgendeiner Partei gibt, so wie im Zweiten Weltkrieg, wo es ganz klar war, die Deutschen, das ist so grauslich, die muss man in die Knie zwingen. Aber der beste Weg ist wirklich zu verhandeln. Das war durchaus spannend und das ist mal ein anderes Thema, als nur über Börse zu sprechen.
Mhm. Ja. Das heißt, die Reichweite, die gestiegen ist, wird auch, merke ich als Hörer, auch immer mehr für breitere Informationen aus dem Hardcore-Börsewesen heraus verwendet, was eigentlich eine gute Sache ist. Ja, was auch die Literacy insgesamt von den großen Problemherden auf der Welt verbessert, meiner Meinung nach. Ja, also das gefällt mir gut. Ich habe jetzt die falsche E-Mail-Adresse, zuerst gesagt, nämlich mit @börsenradio.at. Das ist also eine Kooperation, die wir haben. Wir sind der Kooperationspartner, arbeiten auch mit der Wiener Börse zusammen.
Die Beiträge sind auch auf Börsenradio.at, also bei euch, bei Börse Social mit drin.
Ja, also ich darf die Börsenradio.at, deine Seite, deine URL, darf ich für Österreich bespielen und wir testen da ein bisschen herum, was im Web geht. Mhm. Und ich bin da sehr dankbar dafür, weil da glaube ich eine tolle Plattform, die auch ein bisschen intermediär ist zwischen den verschiedenen Welten, zwischen Radio, ein bisschen Musik und ein bisschen Internet auch spielt und das ist ein schöner Testballon natürlich. Ja, Peter, du bist jetzt auch in Österreich. Wir nehmen das Anfang September auf, weil du auch in Österreich an einem Börsetag teilnimmst. Der wird schon vorbei sein, wenn wir das senden hier.
Aber ja, ich bin unheimlich gespannt, wie viel kommen werden.
Das ist schon in der Vergangenheit, wenn wir reden, aber ich tippe mal auf plus 1000 werden es gewesen sein.
Ja, ich habe zwei ganz extreme Börsentage jetzt hinter mir. Ich war Ende Juli in München auf dem Börsentag und war jetzt quasi Mitte August in Düsseldorf auf dem Börsentag.
Mit den Oldtimer, ne?
Ja. Der mit den Oldtimer, ja, genau. Und der Börsen München, Börsentag, der war tot.
In München?
In München. Samstag, super Wetter. Ja,
da war die Europameisterschaft für 9 Sportarten gleichzeitig chancenlos.
Nee, das war schon davor.
Okay.
Und es war ein super Tag. Keine Wolke am Himmel, aber es war bitterleer. Also waren fast die Aussteller ab 14 Uhr unter sich. Mhm. So um 11 kamen so ein bisschen Besucher und dachte man, oh, es wird was. Aber genau das Gegenteil ist in Düsseldorf passiert. Mhm. Auch super Wetter. Es hat ein bisschen geregnet, war sau warm. Aber das war voll. Ja. Es war richtig voll. Unglaublich, so wie früher die Börsentage. Und ich habe dann schon gescherzt, es ist noch genügend Platz zum Stehen. Weil die Leute, alle Sitzplätze waren belegt. Und bei den großen Speakern musste man sich wirklich hinten reinstellen, um überhaupt irgendwas mitzukriegen. Jetzt kann man ein bisschen interpretieren und sagen, okay, München ist auch eine Riesenstadt, also eigentlich müsste das Interesse da sein. Vielleicht war der Börsenabsturz schon zu lange her, dass es zu logisch war, dass die Börsen abstürzen. Wenn die Börsen nach 4 Wochen abstürzen, dann kommen die Leute auf den Börsentag und wollen diskutieren, warum. Jetzt in Düsseldorf könnte man sagen, okay, da war noch das Ende der Sommerrallye vielleicht da. Aber in beiden Bundesländern waren keine Ferien. Also die Schulferien waren noch nicht oder schon beendet. Also drum bin ich jetzt gespannt, wie viel dann auf dem Börsentag kommen werden, weil wir die Sendung
wir
ja dann.
Ja schon, wir werden das. Ich bin ja der Meinung, der Markus, Thomas Böttcher, Entschuldigung, Markus Böttcher sage ich jetzt, Thomas Böttcher war ja auch da.
Und vom Organisator, der B2MS.
Organisator des Börsentags in Wien. Und er sagte ja, dass in Dresden, dort kommt er her, und dort ist immer am besten in Dresden. Weil es dort sonst nichts gibt einfach. Ja, und ich glaube in Wien, das sage ich jetzt mal als Native, gibt es auch gar nichts mehr, was Börsethemen betrifft. Insofern glaube ich jetzt einmal, dass meine Aussage, dass da mehr als 1000 Leute gekommen werden sein an diesem 3. September, richtig ist, weil die Leute ausgehungert sind und der Börsentag genau richtig getimt ist auch.
Ja.
Und ich habe ihm auf jeden Fall alles Gute gewünscht.
Ja. Eine Frage ist auch, wie viele Leute kommen, aber wer kommt?
Ja.
Und wir haben auf der Invest dieses Jahr 2022 gelernt, es ist eine neue Generation da. Mhm. Also früher in Stuttgart auf der Invest war so, da sind auch Ältere gekommen und die sind halt mal auf die Messe, weil halt in Stuttgart mal wieder eine Messe ist. Ich nenne die immer liebevoll Beutelratten, weil die kommen mit der großen Tasche und nehmen halt einfach dann diese ganzen Geschenke mit.
Kugelschreiber und Salate und alles mögliche, ne?
Ja, alles. Also es ist unglaublich, ich darf nichts liegen lassen. Und dieses Jahr war es so, es ist eine neue Generation da. Jung, 22- bis 30-Jährige. Ich würde sagen, ein Drittel der Besucher waren junge Besucher.
Siehst du, und das sind Sharing Economy, die teilen sich einen geklauten Kugelschreiber alle miteinander.
Ja, entweder das, aber nein, sie waren wirklich interessiert. Und das ist irgendwie so, ich glaube, unsere Generation, wir waren extrem interessiert am Beginn des neuen Marktes. Diese Generation ist jetzt entweder ausgestorben, was ihr Börseinteresse zu tun hat. Und jetzt kommt eine neue Generation ran. Und spannenderweise, die macht genau die gleichen Fehler wie damals die neue Marktgeneration. Also wenn man so guckt, was hast du im Depot? Ja, die Aktie. Ja. Was hast du noch?
Den Coin.
Ja, den Coin sowieso. Und dann, und Rest? Was ist mit Diversifikation? Was ist mit Global? Was ist mit, genau die gleichen Fehler. Und die lernen auch nichts dazu. Die müssen wahrscheinlich selber auf die Nase fallen. Finde ich spannend. Also du
findest das auch spannend. Ja. Ich finde es positiv, die neue Generation, weil wir haben dazwischen ein Loch von einer gesamten Generation, ja, das, eine Generation hat es abgeworfen, die haben nie wieder angefangen.
Ja,
ein Großteil der Verlierer aus diesen Boomphasen,
ja, neue sind Markt,
nie wieder
verbrannt,
eingestiegen.
Genau.
Ein paar Leute haben dann die günstigen Kurse erkannt und haben sich ein mittleres Vermögen aufbauen können. Und die neue Generation, die ist halt auch durch die Pandemie gekommen, weil man das Geld sonst nicht mehr ausgeben konnte, ist man halt uns auch keinen Live-Sport mehr gegeben hat, ist es auch migrantisch getrieben und ich finde das einfach super, sehr, sehr stark in Richtung Daytrading-Apps und Neobroker und so weiter gegangen und das Geld, was man sonst nicht verbraten hat, hat man halt an der Börse investiert und es ist gut gegangen und was mir gefällt an der Generation ist, das sind einfach keine Raunzer, das sind Geschäftsleute irgendwie und die gehen sicher nicht zu einem Anlegerschützer, wenn es mal daneben gegangen ist und dieser Spirit in den alten Generationen, ich meine, ich bin falsch
jetzt beraten. Weiß ich, was du meinst mit Raunzer, ich dachte, was
ist ein das? Wiener Wort für herumsudern oder wie man halt sagt, herum lauter Wiener Wörter lamentieren, also so ein bisschen ungut zu sagen, wenn es gut geht, dann halte ich den Mund und wenn es schlecht geht, gehe ich zu irgendeinem Ombudsmann oder so. Und das ist sicherlich ein Wesen von ganzen Generationen, auch von Anlegern, die sich dann halt zusammenrotten und irgendwen fertig machen wollen. Mhm. Und das sehe ich eben in der neuen Generation nicht. Und ich glaube, wir haben die Chance, dass wir die jetzt 35, 40, 45-Jährigen abholen, weil da tut sich fast gar nichts. Da ist auch das Loch im Publikum.
Das ist aber ein normales Loch. Das habe ich auch. Diese Diskussion führe ich öfters auf den Messen. Es ist eigentlich klar, das ist ja das Alter, wo heiraten, Kinder kriegen passiert, Haus bauen, irgendwas aufbauen. Da sind es meistens die Frauen, die dann sagen, du Schatz, wie, du verzockst unser Geld. Grund 1, Grund 3, Grund 3, ne? Grund 1, 2 und 3. Und erst dann, wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind, das zweite Bad renoviert ist, eigentlich die Firmen, die Menschen so ein bisschen gesettelt sind, dann fangen sie auch wieder an. Das ist dann so 49, 50, je nachdem. Dann haben sie auch wieder Geld und gehen auch wieder ins Risiko rein. Also ich glaube, dass die Mittelgeneration weniger tradet, ist völlig normal.
Das habe ich noch nicht gesehen, ja.
Weil da einfach eine andere Lebenspriorität Vorrang hat.
So habe ich es noch gar nicht gesehen, kann natürlich auch sein. Ich hätte es sehr stark so reininterpretiert, dass unglaublich viele abgeworfen wurden und damit so Bad Vibes zum Thema Kapitalmarkt einfach da waren.
Ja.
In Deutschland neuer Markt und in Österreich ein paar Immobiliengesellschaften und so weiter und so fort. Lieber Peter, mit dir verrede ich mich immer. Also es wird so spannend für mich, dass ich viel zu lang werde.
Da läuft eine Uhr, genau. Wie viel willst du denn machen?
Zwischen 25 und 35 Minuten. Wir sind jetzt bei 36. Ich muss deinen Lacher dann irgendwann samplen. Ja, weil der gefällt mir so gut. Den werde ich dann bringen. Lieber Peter, wir haben immer wieder Kontakt. Ich glaube, wir haben sehr viel angeschnitten, ein bisschen Weltbild, ein bisschen, wo geht das Radio hin, wie hat es bei dir begonnen, Börsegang, Werdegang.
Jetzt müsste ich dich ja nochmal 40 Minuten interviewen. Ne?
Ja, du, ich habe nicht, zu mir gibt es nicht so viel zu sagen. Ich bringe meine Inputs immer in die Podcasts der anderen rein und mache ein Takeover. Wenn ich eigentlich wen interviewen will, dann bringe ich meine eigenen Sachen rein. Ich spiele jetzt mal meinen komischen Jingle, wenn ich am richtigen Knopf drücke. Habe ich da selbst gesungen, 22, das meinen einige, das ist ein Heiratsschwindler-Song oder so, ja, aus den 80er Jahren aufzuhören.
Ja, könnte passen, ja.
Ich bin's aber nicht.
Aber wenn man genau hinhört und man nicht redet, hört man dann auch den Sponsor, ne?
Ja, den hört man. Aber der kommt, warte mal. Jetzt kommt er dann. Das soll Baderbank heißen.
Ja,
man hört es schon. Vokoda, ja, genau. Also wir sind halt Werbeleute auch letztendlich. Davon lebt auch unser Geschäft. Das ist wichtig und gut. Und danke an dieser Stelle auch für die Baderbank. War natürlich nicht geplant, diese Auflage. Lieber Peter, es war ein Erfolgsfest. Und ich bedanke mich bei dir und auch bei den Hörerinnen und Hörern, dass sie mit meinem Vorbild und mir durchgehalten haben. Danke, dass du da warst, Peter.
Ja, sehr gerne.
Tschüss und
Servus.
Baba.